Herzlich willkommen bei Landkreisgeschichten, der Podcast mit Keynote-Speaker und Autor Dr. Markus Reimer. Heute zu Gast Franz Josef Feilmeier, Gründer und Geschäftsführer der Fenicon GmbH.
Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Landkreisgeschichten, der Podcast. Heute sind wir in der Zukunft angekommen. Man hat ja immer lange von bestimmten Themen geredet und so. Und ja, das ist was für die Zukunft. Heute sind wir tatsächlich mitten in der Zukunft drin. Und genau deswegen sind wir heute beim Unternehmen Fenicon. Und wir begrüßen den Geschäftsführer in unserem Podcast heute hier, nämlich Herrn Franz Josef Feilmeier. Schön, dass wir heute hier sein dürfen.
Ja, sehr gern. Willkommen.
Ja, wunderbar. Ja, die da sagen, Zukunft angekommen, vielleicht machen wir es einfach einmal so, inwieweit dann Sie da mitgehen, dass wir sagen, dass wir wirklich in der Zukunft angekommen sind. Wer sind Sie so als Unternehmen und was bewegt Sie? Und ja, einfach einmal loslegen und dann, da die sagen, wird sich alles entwickeln, was unsere Zukunft so mit sich bringen wird.
Genau. Ja, die Energiezukunft bewegt uns auch sehr stark. Wir haben uns die Vision 100% Energiewende gegeben. Das ist ja das, wo wir hinmarschieren. Das haben wir noch nicht ganz. Das haben wir jetzt gerade mal irgendwie losgelaufen. Das heißt, wir schauen schon, dass wir alles nochmal so aus der 2040er Brille vielleicht betrachten, wo dann wirklich 100%.
2040?
Ja, oder 2035 soll ja unser ganzes Stromsystem schon 100% erneuerbar sein und Wärme und Mobilität sind dann ein bisschen später noch. Und diese Zukunft bewegt uns, weil die Produkte, die wir jetzt ins Feld kriegen, die müssen ja dann auch noch ihre Daseinsberechtigung haben und das Richtige machen. Und deswegen, ja, also.
Sind wir in der Zukunft?
Sind wir schon halber drin, ja. Aber es kommen noch spannende Zeiten auf uns zu.
Und das Unternehmen Fenicon ist vor 11 Jahren gegründet worden.
Genau, 2011 haben wir.
Was war da so der Anlass? Weil damals war es ja wirklich nur so Zukunft und Liebhaberei und wie ist dazu gekommen?
Ja, wenn wir schon in diese Perspektiven sind, tatsächlich, ich war damals im Solargeschäft, habe erst Solarfabriken gebaut für Solarmodulherstellung, danach so ein bisschen die Seiten gewechselt und Solarparks gebaut, also die Module eingesetzt. Und dann war ich ein bisschen in der Zukunft, weil wenn ich in China war, ich habe dort einmal zeitlang gelebt und halt die Firmen besucht, dann hat man halt dort schon Elektroautos gesehen, Elektrobusse und eben auch Speichersysteme, die dann ganze Häuser, ganze Industriebetriebe versorgt haben. Und haben wir gedacht, hoppala, das kann bei uns auch mehr relevant werden. Und das war sozusagen einer der Auslöser, warum es dann in die Selbstständigkeit gegangen ist.
Das heißt also, China war damals definitiv schon weiter als wir hier?
Ja, natürlich. In der Batterietechnologie sind die weiter. Aber die Fahrzeuge ist ja dort schon lange klar, dass der Verbrenner nicht das ist, womit China die Welt erobern würde gerne, sondern dass die sich halt immer schon auf Elektromobilität festgelegt haben und entsprechend hatten und haben die auch noch ein Stück weit diesen Vorsprung.
Und dann haben sie eine Idee gehabt davon, also selbstständig machen, das ist das eine, aber man braucht ja immer eine Idee dahinter, weil selbstständig hilft ja nichts, sondern was waren dann die Idee dahinter?
Tatsächlich am Anfang, ich sage mal, das relativ einfache Solarstrom vom Tag in die Nacht zu bringen. Wir haben damals eine LED-Beleuchtung gemacht, was natürlich den Nachtstrombedarf einmal deutlich reduziert und einfach geschaut, wie können wir über Energiemanagement, also wann man welche Verbraucher auch letztlich hernimmt, das Ganze auch nochmal weiter optimieren Richtung Solarstrom sozusagen schirmen. Muss ja nicht alles zwischenspeichern, was ich mit Solarstrom nutzen will. Das war unser Gründungskonzept.
Und das heißt, dann sind Sie quasi in die Entwicklung gegangen. Also es war jetzt nicht das Ansinnen zu sagen, das, was es schon gibt, dann einfach zu handeln und zu bauen, sondern wirklich was Neues zu konzipieren.
Ja, und ehrlicherweise war am Anfang schon der Gedanke, Mensch, Solarmodule aus China und da verkaufen und die funktionieren und bei Speicher kann man das Gleiche machen.
Ja, ist einfacher erst einmal, ne?
Ja, bis wir halt dann gemerkt haben, naja, vielleicht funktionieren die noch nicht so oder vielleicht ist das Monitoring noch nicht so und die Anleitung noch nicht so und Service-Themen noch nicht so, wie man sich das in Deutschland vorstellt. Und deswegen sind dann immer mehr Ingenieure, technische Kollegen zu uns dazugekommen. Und mit denen miteinander haben wir halt dann immer weiter in die Produkte reinentwickelt und mittlerweile machen die Speicher halt auch ganz viel mehr Sachen als nur Solarstrom vom Tag in die Nacht schaufeln und so haben wir uns sozusagen ein bisschen rückwärts in diese Wertschöpfungskette in den Speicher reinbewegt.
Und was ist noch der Franz Josef Feilmeier so für ein Typ, dass der sich mit sowas beschäftigt und da sind Sie dann schon immer Tüftler oder was haben Sie für eine Ausbildung? Und weil, also ich meine, ich kann vielleicht auch so eine Idee haben, aber nach der Idee darf bei mir nichts mehr kommen. Ne? Also von dem her, wo kommen Sie so her, dass Sie da das Gespür haben und auch da wirklich dann auch in die, ja, wie soll man sagen, in die Tiefe der Technik einsteigen können?
Also zuerst einmal bin ich froh, dass ich die Frage beantworten darf und nicht meine Kollegen da vielleicht was anderes ausgeben. Nein, ich bin gerne Visionär. Also das wird kein Eigenlob sein, aber das sollte so Ich habe an mich den Anspruch, dass ich halt versuche zu verstehen, wie schaut die Energiewelt in der Zukunft aus? Also was braucht es dann?
Das ist so die Grundmotivation.
Und dann ist es eigentlich relativ einfach, weil wenn man da eine gewisse Vorstellung hat, dann braucht man das nur noch runterbrechen auf das, ja, was braucht man dann? Und zum Beispiel ist so ein Speichersystem was vielleicht jetzt noch ein bisschen neu ist und viele noch keine Erfahrung damit haben, wo sie aber in der Zukunft, wo sehr viel Photovoltaik da ist, wo alle Fahrzeuge elektrisch fahren und so, überrollt sich und dort irgendwo sozusagen überall zum normalen Bild dazugehört. Und dann braucht man sozusagen halt nur noch diesen Weg zu gehen. Ja, ansonsten, wir haben hier viele tolle Ingenieure, super Techniker. Da bin ich ja ganz froh drum. Da ist Dickendorf super, auch mit der Hochschule. Ich selber komme eher aus der Betriebswirtschaft und versuche...
Ach so! Ach, Sie sind Betriebswirtschaftler?
Ja, gell.
Ach so, ja, ich hätte gedacht, Sie sind Ingenieur oder so, der da irgendwo so zusammenbastelt oder so. Aha, okay.
Ja, genau, irgendwer muss ja die Zahlen dann.
Ja, natürlich, sowieso, das ist keine Frage. Ah ja, und dann haben Sie sich so Ihr Team geschaffen, so rings um sich herum versammelt und sagt so, Leute, das ist die Vision und da wollen wir jetzt hingehen.
Genau, und mittlerweile sind wir da 120 Leute, sowas, also das macht uns echt Spaß, dass so viele Leute unseren Weg begleiten wollen, der, wie gesagt, von dieser starken Vision und für das, was wir stehen wollen, auch geprägt ist und ja, immer mehr, die da kraftvoll mitmarschieren und dazu beitragen.
Super. Es steht ja jetzt da, ich meine, das sehen jetzt nicht alle hier im Podcast, der modulare Industriespeicher. Das heißt, Sie sind jetzt in der Hauptsache mit Ihren Produkten in der Industrie oder könnt ihr als Privatperson auch Ihren Speicher brauchen?
Tatsächlich haben wir alles. Ich weiß nicht, ob man den Kameraden da sagt, das ist unser Heimspeichersystem und dazwischen gibt es da noch einen Gewerbespeicher, auch für Landwirtschaft, Ladeparks und ähnliches und dann eben die großen Containerspeicher, die wir dann tatsächlich auch komplett selbst fertigen. Und wir versuchen da schon das ganze Spektrum abzudecken, was uns tatsächlich auch hilft, die verschiedenen Anwendungen zu verstehen, zu entwickeln und immer das, was man aus dem einen Bereich lernt, auch auf die anderen Bereiche zu übertragen.
Ich habe jetzt schon gesehen, Sie sind ja, also wenn man so die Website anschaut, Sie sind in der Forschung tatsächlich auch sehr engagiert. Ne? Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, hier die Technische Hochschule Deckendorf. Wie schaut das aus mit Forschungsprojekten? Und so sind das dann so Ideen von Erna, wo man sagen, da kann man mal in diese Richtung forschen oder kommt man da zu Ihnen und sagt, Mensch, das war doch eigentlich was für Fennikon. Wie funktioniert das? Weil ich meine, Forschung hört sich erstmal wichtig auch, keine Frage, aber es geht ja immer darum, so ein Konzept zu entwickeln, wer kommt da zu wem und wie unterstützen Sie oder forschen Sie ja selber? Wie schaut das aus bei einer?
Kommt tatsächlich aus beiden Richtungen, wobei schon die Hochschulen sehr aktiv sind, wissen, dass dort was gemacht werden muss und die brauchen dann aber immer Industriepartner in den Forschungsprojekten. Aber natürlich haben schon auch wir unsere Pläne, was wir entwickeln wollen, was wir am Markt sehen, wo dort der Bedarf ist. Insofern wird das aus beiden Seiten getragen und dann haben wir eben schon viele Leute, die eben diese Forschungsprojekte auch unterstützen und dann im Energiemanagement-Umfeld, also dort, wo wirklich alles Software ist, wo uns im Moment sehr stark bewegt, wie können wir die Systeme verstehen, selbstlernend gestalten, dass die sich halt wirklich optimieren auf den Kundeneinsatz und natürlich in der Hardware, möglichst effizient, möglichst leistungsstark und so weiter zum sein.
Also das heißt, es geht bei Erna immer darum, also wenn ich das, also ich bin ja hier, ich komme aus der Geisteswissenschaft, ich habe da wenig Ahnung, es geht bei Erna immer darum, dass die Sonne scheint, UV-Licht vorhanden ist oder was und diese Energie speichern sie irgendwo ab und wird zur Verfügung gestellt und das am besten irrsinnig gut optimiert.
Ja,
das okay, ist daher schon ein leichtes Zögern.
Genau. Ja. Nein, gut, Sven, das ist schon der Haupteinsatz, wo man das momentan sagt. Aber es wäre tatsächlich jetzt auch falsch, wenn wir jetzt einfach nur an jede Photovoltaikanlage irgendwann einen Speicher dranhängen und der lädt sich dann einfach auf, wenn ein Überschuss da ist und wenn nichts da ist, dann entlädt er sich.
Das langt nicht.
Und wenn er gerade leer ist oder wenn er gerade voll ist, macht er immer nichts, weil dann steht er rum, macht ja nichts. Dann wäre das nicht unbedingt dienlich zu dieser 100% Energiewende. Dann darf man zwar irgendwie ein bisschen mehr Eigenverbrauch machen, aber die 100% haben wir noch nicht geschafft, wenn sie jeder nur für sich optimiert. Also müssen wir das schon als Gesamtsystem denken und da gehört ihm auch dazu, dass man schaut, wo habe ich denn gerade Windstromüberschüsse? Oder wann lade ich mein Elektroauto? Wärmepumpen werden jetzt ganz stark Thema. Wie binde ich die in das Energiekonzept mit ein? Das heißt, da haben wir immer auch einen großen Software-Teil mit drinnen. Und natürlich die Herausforderungen, was bedeutet ein Stromnetz, das dann irgendwann komplett auf erneuerbaren Energien basiert? Wie muss ich das gestalten? Wie muss ich das stabilisieren? Wie muss ich die Lastspitzen rausnehmen aus dem ganzen System, die zum Beispiel auch über die Elektroauto-Schnellladungen kommen? Und davon macht der Speicher ganz viele verschiedene Sachen oder sogar wieder ein Speicher, eine Kombination aus vielen Sachen. Und dann ist da richtig Action drin, dann ist richtig Software am Start und speziell da haben wir uns jetzt stark aufgestellt.
Das, okay. Das ist mir jetzt ja plötzlich schon klar. Das heißt also, die Speicher müssen ja dann, egal wo die stehen, miteinander im Endeffekt kommunizieren. Ne? Wer kann gerade was, wer hat was?
Genau, und da haben wir unsere Lösung entwickelt und alle anderen haben auch ihre Lösung entwickelt. Mhm. Und irgendwann haben wir so in der Branche, in der Industrie festgestellt, Mensch, eigentlich macht das gar nicht so viel Sinn, wenn jeder sein eigenes macht. Das ist so ein bisschen die Welt, wo der Nokia was gemacht hat und der Bosch und der Motorola und irgendwas. Und die hat sich ja auch überkämmen, weil halt jetzt mittlerweile Betriebssysteme da sind, wie zum Beispiel Android. Und dann kann ich halt viele verschiedene Systeme mit dem gleichen Betriebssystem nutzen und da Software drauf haben. Und das haben wir dann gemacht, haben das tatsächlich hier in Deckendorf gestartet, ein Energiemanagement.
In der kompletten Branche haben Sie das
entdeckt? Genau, wir haben, damals waren wir 30-Mann-Bude und irgendwo im Deckendorf natürlich der Nabel der Welt,
aber ja, natürlich,
für so andere Markt ist mal ein netter Weg sein. Und haben dann gesagt, hey, habt ihr nicht Lust, kommt mal da her, wir würden gerne so ein Open-Source-Konzept gründen. Tatsächlich sind dann viele daher gekommen und dann haben wir das gegründet, 2018 war das. Seitdem gibt es eine Open-EMS, also für das Open-Source-Energiemanagement-System. Association heißt dieser Verein, das ist der Trägerverein. Und das ist jetzt das weltweit führende, die weltweit führende Plattform für Energiemanagement, die nach wie vor in Deckendorf ihren Sitz hat und da als Verein sitzt.
Genau. Das ist ja der Hit. Ja. Das ist aber tatsächlich auch wieder visionär. Ne? Also zum Sagen, eigentlich hilft uns das nichts, wenn jeder so seine Insellösung findet, sondern wir müssen das eigentlich gesamt machen. Und das heißt, eigentlich haben Sie dann jede Menge Wettbewerber dazu motiviert, hierher zu kommen und sagen, lasst uns einmal gemeinsam das durchspinnen und dann natürlich zu einer Lösung bringen.
Genau, und dafür haben wir ihnen halt unsere Entwicklungen mehr oder weniger geschenkt, weil wir es offen gelegt haben, die hat dann jeder so nutzen können. Das hilft dann natürlich, dass das Ganze wirklich Fahrt aufnimmt, wobei das eben auch der Grund ist, dass viele Forschungsprojekte sich angeschlossen haben, Hochschulen, jetzt verschiedenste Hersteller und die jetzt mehr und mehr die Idee aufgreifen, weil jetzt ist ja wirklich der Bedarf, weil die Ladestationen jetzt installiert werden, die Wärmepumpen installiert werden und dann ist halt ganz wichtig, dass die mit dem Speicher, mit der PV-Anlage kommunizieren. Deswegen ist es jetzt schon ein Stück weit ein Selbstläufer, ist auch komplett unabhängig von der Firma. Außer das, dass mein Bruder, der Stefan Fallmeier, auf den ich natürlich auch super stolz bin, der Kopf dieser Organisation ist. Aber
alles in Deckendorf.
Ne, alles in Deckendorf.
Na, das ist ein Traum. So soll es ja sein. Ich weiß, der Podcast heißt ja hier Deckendorf. Ne? Also von dem her müssen wir schauen, dass Deckendorf da ganz gut rauskommt. Das heißt, Sie arbeiten nicht bloß mit der Hochschule hier in Deckendorf zusammen, sondern auch mit anderen Hochschulen, was sich dann automatisch ergibt durch dieses Netzwerk dann. Ne?
Genau. Mhm. Ja.
Wie schaut das dann aus? Das heißt, Sie sponsern dann hier Forschung oder findet dann bei Ihnen im Unternehmen selber auch wirklich Forschung statt?
Ja, tatsächlich. Also die Softwareentwicklung sowieso. Und das kann ich an jedem Laptop machen. In der Hardwareentwicklung, wir haben da ein eigenes Labor, wo wir das machen. Mhm. Unseren Produktionsstandort für diese Containerspeicher haben wir ja in Künzing, wo wir viel mit Fahrzeugbatterien arbeiten. Also auch dort viel Forschungsbedarf. Wie binde ich solche Fahrzeugbatterien nach ihrem Autoleben, sogenannte Second Life Batterien, dann so in so ein System ein, weil die sind dann irgendwie ja, gealtert und alle unterschiedlich und am Schluss will ich aber ein homogenes Speichersystem haben. Also auch dort viel Bedarf, das in der Software zu optimieren, Hardware-Plattformen zu schaffen und diese Sachen machen wir dann in-house und die Hochschulen, die Institute unterstützen halt dann mit ihren Themen dabei.
Ja, super. Das heißt, die Skepsis, wo es ja sehr oft da ist, also, wenn wir alle Atomkraftwerke abschalten und Kohlekraftwerke abschalten und so, dann kriegen wir überhaupt nie und nimmer genügend Energie her. Das sehen Sie dann wahrscheinlich eher nicht so, oder?
Absolut nicht. Also es ist tatsächlich aber auch die Studienlage sozusagen, das macht man ja nicht, weil man sagt, das probieren wir aus und haben es uns gar nicht überlegt, sondern man schaut sich das schon ganz genau an, wie kommt man hin, man optimiert es. Letztlich ist es ja auch die Optimierung auf Kosten. Was wir mittlerweile lernen, ist auch die Optimierung auf Energieunabhängigkeit, die wir ja lange viel zu wenig vielleicht im Blick gehabt haben. Und natürlich ist das alles machbar. Das heißt nicht, dass es ganz einfach wird, sondern wenn ganz viel Solarstrom, ganz viel Wind, ganz viele Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen da sind, dann muss man natürlich ausgleichen und das ist halt immer möglich über Steuerung, wann was produziert oder verbraucht oder wenn ich es nicht steuern kann, dann speichere ich es zwischen kurz- oder langfristig und das kriegen wir schon hin.
Wow, super, Mensch, das ist doch einmal richtig positiv. Ja, und jetzt, Sie haben es ja gerade angesprochen, jetzt haben wir ja genau die Lage, ich habe ja gesagt, in der Zukunft angekommen, also das war ja so der Einstieg. Man hat ja immer so das Gefühl gehabt, so, naja, mein Gott, so Speichersysteme, wer es sich leisten kann und wer es halt mag und so, hat man halt gemacht. Oder wenn jemand ein bisschen zu viel Geld gehabt hat, dann sagen, ja, dann machen wir mal Photovoltaikanlagen, dann speise ich es ein, da gibt es ja hier diese Einspeisevergütung und das passt ja, aber jetzt geht die runter und dann ist das ja ganz unrentabel und was weiß ich, das ist alles, was man halt so kennt. Und das hat jetzt eigentlich durch diese offensichtlich Werdung da dieser Abhängigkeit von Russland, hat das eigentlich einen ganz anderen Stellenwert plötzlich, wo man sagt, okay, das ist jetzt tatsächlich fast niemandem so richtig bewusst gewesen, in welcher Situation wir uns da eigentlich schon seit Jahren, seit Jahrzehnten befinden. Merken Sie das jetzt in Ihrem Unternehmen, dass da momentan ein komplettes Umdenken stattfindet? Also man hat das Gefühl, es findet ein komplettes Umdenken statt. Merken Sie das im Unternehmen und wenn ja, wie?
Ja, natürlich in steigenden Absatzzahlen und Auftragszahlen und wachsendem Team hier. Wir schauen, dass wir das Wachstum auch bewältigen können, trotzdem gesund weiter wachsen können. Mhm. Als erstes war das ganze Heimspeichersegment, das dann typischerweise mit Photovoltaikanlagen gebaut wird. Die waren natürlich die schnellsten. Was wir jetzt sehen, ist, dass so das Gewerbeindustriesegment nachzieht. Dort ist ja sehr, sehr viel Gas im Einsatz. Da ist meistens ein bisschen langwieriger, dass man dort auf Strom umstellt. Aber es ist dort verstanden, dass halt Strom, dass erneuerbare Energien dort die Lösung sein müssen. Und auch da geht es gerade richtig gut.
Und da haben Sie jetzt definitiv ja einen super Vorsprung, ne? Weil Sie ja seit 11 Jahren daran arbeiten und schon immer groß gedacht haben. Wie ist denn das? Man hört ja jetzt durch Ukraine-Krieg, diesen Angriffskrieg, man hört ja jetzt nicht bloß davon, dass eben die Abhängigkeit Gas von Russland eben so offensichtlich ist. Es wird ja offensichtlich, dass wir unheimlich Probleme haben mit Lieferketten, mit Materialzufluss und so. Wie sind Sie davon betroffen?
Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung insgesamt. Für uns ist immer wichtig, dass wir gute, stabile Partner haben. Ja. Wir sind sehr loyal, sind in langfristigen Partnerschaften. Ich glaube, das ist da an der Stelle auch wichtig. Deswegen trifft es uns jetzt nicht. Also wir konnten tatsächlich unser Volumen massiv steigern. Super. Aber wir haben schon unsere eigene Resilienzstrategie, weil natürlich das Geschäftsmodell dann auch nicht darauf basieren darf, dass nur funktioniert, wenn Batterien aus China hier ankommen. Mhm. Auch deswegen diese ganze, leider gibt es ja in Deutschland noch keine Batteriezellfabriken, die entstehen jetzt gerade erst. Aber im Bereich der Fahrzeugbatterien, wenn die Batterien dort im Auto im Einsatz waren, das manchmal ja gar nicht so lange, wenn es Testfahrzeuge oder Ähnliches sind, dann nutzen wir die anschließend, weil dann sind die Batterien schon da und dann haben wir sozusagen ein komplettes Made-in-Germany-System und schaffen uns halt da auch schon die Unabhängigkeit, die in der Marktsituation möglich ist.
Das ist heute jetzt auch zum ersten Mal hier diese Zweitverwendung Batterien, weil das ist doch immer so ein super Argument gegen Elektroautos. Und sagt, ja, da kann man schon Elektroauto kaufen, aber dann, wenn das Auto dann kaputt ist oder was auch immer, und was macht man dann mit den Batterien und dann stehen die irgendwie rum? Jetzt höre ich plötzlich, dass es da durchaus tolle Alternativen gibt, die eben in eine Zweitverwendung zu bringen. Ne? Cool.
Absolut, und die haben einen richtigen Wert. Also Wahnsinn. Wir bezahlen da auch entsprechendes Geld dafür, um die anzukaufen. Die sind auch noch sehr gut in Schuss. Das ist genau das, was wir in diesen Forschungsprojekten eben analysieren. Und bei uns haben es dann ja ein sehr gemütliches zweites Leben.
Deshalb Batterie ist sehr wichtig,
dass sehr gemütliches
genau,
zweites
Leben. Genau, dann hat es perfekte Temperatur, wird nicht mehr so geschüttelt, wird nicht mehr so Gas geben auf der Autobahn.
Und deswegen lebt die da sehr lange noch in dieser Anwendung ein zweites Leben weiter.
Super. Da habe ich tatsächlich also so noch nie drüber nachgedacht. Das ist cool. Ja, und zweites Thema natürlich, also meine Lieferkette, das ist eine. Fachkräfte, wie schaut es bei einer da aus? Man hört aller Orten Fachkräftemangel hier und da und überall und wir brauchen eigentlich viel mehr Leute. Wie sind Sie da so aufgestellt? Brauchen Sie Leute? Kann man jetzt hier nutzen, auch so ein bisschen als Werbung?
No? Das nutze ich brutal gerne.
Ja, okay.
wir sind ein tolles Team und es macht Spaß, sich der Fenikon dieser Vision anzuschließen. Wir haben sehr viele offene Stellen, also wir suchen weiterhin viele Leute. Ich denke, einem sehr zukunftsträchtigen Bereich. Wir gestalten unser Unternehmen von der ganzen agilen Organisationsstruktur her so, dass man sich wirklich einbringen und hier was bewegen kann. Also diese Gelegenheit jetzt hoffentlich bestmöglich genutzt.
Ja.
Ansonsten ist es natürlich schon auch so, wir schauen ja gerade, dass wir durch möglichst hohe Entwicklung, Vorfertigungsgrade fabrikseitig den Einsatz, den man wirklich dann auf der Baustelle hat, möglichst reduzieren kann. Also alles schon, soweit es geht, immer vorgefertigt, damit am Schluss alles schneller geht, damit man halt den größten Herausforderungen, zum Beispiel der Elektrik auf der Baustelle, wirklich auch produktseitig begegnen kann.
Und in welchen Bereichen? Was muss man kennen? Also mich könnten Sie jetzt sicher nicht brauchen, so, weil was wollten Sie mit einem Geisteswissenschaftler, der außer Schreiben und Reden nicht so wahnsinnig viel kann? Nicht. Aber wo suchen Sie Leute? In welchen Bereichen? Also Software haben jetzt einmal auf jeden Fall schon verstanden. Ne? Was sind sonst noch so Bereiche? Man sagt, da könnte man mich eigentlich bei Fenikon bewerben?
Das geht querbeet. Also Elektriker natürlich, aber auch Elektrotechnik in der Entwicklung der ganzen Systeme. Ja. Da natürlich auch die Mechanik, also Konstrukteure, Maschinenbauer und Ähnliches. Dann ist sehr viel, vor allem bei den großen Projekten, Projektmanagement. Also dass man eben auch in der Lage ist, wir arbeiten viel mit den Fahrzeugherstellern zusammen, dort wirklich ein stringentes, professionelles Management aufzuziehen und natürlich alle anderen Unternehmensbereiche vom Einkauf über die Buchhaltung, Verwaltung und so weiter.
Überall. Ja, Wahnsinn. Also ja, super. Und
auch für Geisteswissenschaftler, Küche, Marketing oder so.
Ja, okay, gut, das war gerade noch was, das hat man gerade noch hingekriegt. Okay, ja, wir nähern uns schon dem Ende. Von dem her würde mich vielleicht noch eines besonders interessieren. So, was machen Sie denn so aus? Also ich meine, Sie sind Visionär, Sie haben Ideen, Sie bewegen hier sehr viel. Aber wenn wir vielleicht noch mal ganz kurz, so wie wir angefangen haben, der Franz Josef Heimer, was macht er denn ansonsten, wenn er nicht gerade sich für Fenicon einsetzt?
Oh mei, also ich habe eine tolle Frau, die auch hier in der Firma ist und zwei kleine Kinder mit 1 und 5 Jahren, die mir sehr viel Spaß machen, die sozusagen mein Lieblingshobby sind. Ja. Und ansonsten bin ich energiepolitisch, das passt natürlich wieder gut zusammen, sehr engagiert, dort auch viel auf Bundesebene unterwegs, bringe mich da über verschiedene Verbände und Gremien mit ein, damit halt auch die in der Energiewelt unterwegs sind und vielleicht nicht so visionär sind oder eher aus der Vergangenheit kommen, da so ein bisschen Pendant und einen Diskussionspartner haben, um das dort auch unterzubringen.
Ja, das heißt, Sie drehen wirklich permanent die ganz großen Räder.
Oh mein, darf ich nicht so sagen.
Aber schon, also das muss man einfach so sagen, ja. Super, super. Ja, und das heißt, so letzte Frage hier vielleicht einfach noch, das heißt, Sie sind in Deckendorf, im Landkreis, das heißt, Sie sind auch Deckendorfer und Sie werden auch weiterhin Deckendorf ganz weit nach oben setzen, also im Landkreis Deckendorf, um da weiter in die Welt hinaus zu produzieren und Ihre Visionen zu verwirklichen.
In Deckendorf geboren, so wie auch meine Kinder und jawohl, da studiert und die Firma da und jawohl, dann gibt es uns ja demnächst auch in Ickensbach, wo man an der Autobahn jetzt hat, einen neuen Standort errichten werden und insofern, ja, hier beheimatet. Und wir bleiben da.
Super, ein wunderbarer Schlusssatz für den Landkreis Deckendorf. Vielen herzlichen Dank, war spannend, viele Themen aufdeckt, von denen ich tatsächlich so das bisher noch nicht gesehen habe. Wunderbar, vielen Dank, dass wir heute haben hier sein dürfen und das war's. Vielen Dank.
Dann sage ich herzlichen Dank.
Sehr gerne, ja. Klasse. Leute, es ist jetzt Ende. Also.